Herzlich willkommen im Fürther Stadtwald. Mein Name ist Martin Strausberger, ich bin seit über 20 Jahren hier der Stadtförster. Wir besuchen jetzt den neuen Fürther Waldlehrpfad. Der Pfad führt an 11 Stationen durch einen Teil des ehemaligen Steinbruchs Katzenstein. Dieser wurde bis ca. 1930 als Steinbruch genutzt. Danach wurde er aufgeforstet. Deshalb gehen wir jetzt durch einen fast 100-jährigen Wald. Auf dem Pfad begleitet uns der Eichelherr Frido, der uns den Wald erklärt. Was ist denn eigentlich Wald? Im Waldgesetz steht, Wald ist eine mit Waldbäumen bestockte Fläche. Aber der Wald ist viel mehr. Der Wald ist ein Ökosystem. Er besteht aus vielen Schichten, den Kronen, den Stämmen, den Sträuchern und Kräutern, die am Boden wachsen und ganz wichtig natürlich dem Waldboden. Aber dazu später mehr. Hier an der ersten Station befindet sich ein Pavillon. Erstmal ein wenig Geschichtliches zum Stadtwald. Der Sage nach wurde der Stadt Fürth der Stadtwald von zwei älteren Damen aus Zündorf geschenkt, weil die Zündorfer die beiden Damen immer etwas verspotteten. Wir glauben das halt mal so. Es war auf jeden Fall gut, denn der Wald wurde von den Fürther Förstern immer sehr gut behütet und gepflegt. Am weitreichendsten war aber der Beschluss des Fürther Stadtrates von 1957. Demnach sollte ab diesem Zeitpunkt der Stadtwald nicht mehr vorrangig unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen werden, also vor allem der Holzertrag, sondern vielmehr sollte der Wald zum Erholungswald umgestaltet werden. Wie kam es zu diesem Beschluss? Der damalige Förster war mit den Vorgaben des zuständigen Forstamts an der Alten Feste bei Zündorf nicht einverstanden. Viele alte Bäume sollten gefällt werden. Das wollte der Förster aber nicht, wodurch der Stadtwald nach dem Krieg schon so viele Kahlflächen aufwies. Er wollte einen zukunftsfähigen Wald gestalten und so viel wie möglich vom alten Bestand erhalten. Zudem mussten viele ehemalige Steinbruchflächen aufgeforstet werden, wodurch der Stadtwald mit seinen großen Sandsteinbrüchen mit das wichtigste Steinabbaugebiet der Region war. Mindestens ein Drittel des Waldes war Steinbruch oder Abraumhalde. Der Stadtrat ließ sich überzeugen, sodass 1957 beschlossen wurde, den Stadtwald zu einem Naturpark für die Bevölkerung umzugestalten. Damit war schon sehr früh der Grundstein für unseren heutigen Erholungswald gelegt. Zu den Waldfunktionen. Der Wald erfüllt viele für uns Menschen und für die Natur um uns herum wichtige Funktionen. Die zweifellos wichtigsten im Stadtwald sind die Schutz- und die Erholungsfunktion. Er ist Lebensraum für viele Tiere und Pflanzenarten, reinigt die Luft, spendet Trinkwasser und produziert Sauerstoff. Besonders wichtig für viele mittlerweile sehr seltene Fledermausarten sind die Stollengänge des Felsenkellers. Es ist das bedeutendste Überwinterungsquartier der fliegenden Säugetiere in ganz Mittelfranken. Ohne diese frostfreien Keller könnten die meisten Fledermausarten bei uns nicht überleben. Aus diesem Grund wurde der Stadtwald als Natura 2000 Gebiet, einem europaweiten Netzwerk von Schutzgebieten, ausgewiesen. Für jedes Schutzgebiet gibt es einen eigenen Plan, der Verbesserungen für die dort vorkommenden Arten bewirken soll. Schließlich noch die Nutzfunktion. Natürlich wird der Stadtwald auch wirtschaftlich genutzt. Er liefert Holz für Möbel, für den Bau von Häusern und natürlich auch Brennholz. Jedes Jahr werden rund 3000 Kubikmeter Holz eingeschlagen, dazu aber später mehr. Zudem schafft der Wald auch Arbeitsplätze. In Deutschland arbeiten in der Forstwirtschaft und der nachfolgenden Holzindustrie mehr Menschen als in der Automobilindustrie. So, wie verhält man sich nun richtig im Wald? Am besten ist es, wenn wir uns ruhig verhalten. Wer sich ruhig verhält, sieht mehr. Denn viele Tiere flüchten bei menschlichem Lärm erstmal. Was ist denn alles im Wald erlaubt? Das ist so eigentlich eindeutig im Naturschutzgesetz geregelt. Der Wald darf überall betreten werden. Also der Fußgänger darf überall hin, zum Beispiel Pilze und Beeren sammeln oder einfach sich nur erholen. Aber das Sammeln ist nur für den Eigengebrauch erlaubt. Bei Blumen oder anderen im Wald wild wachsenden Pflanzen gilt die Handstraußregelung. Jeder darf sich für die eigene Vase einen Strauß pflücken. Es ist natürlich nicht erlaubt, junge Bäume auszugraben oder abzuschneiden oder gar einen Weihnachtsbaum mitzunehmen. Selbstverständlich ist auch, dass man im Wald keinen Müll zurücklassen darf oder gar ablagern darf. Was ist im Wald noch alles möglich? Fahrradfahren, aber Biker müssen auf den Wegen bleiben und die Fußgänger haben immer Vorrang. Also, querwaldein Mountainbiken ist nicht erlaubt. Es beeinträchtigt den Wald, das ständige Befahren schädigt den Waldboden und meist werden auch die Tiere zu sehr gestört. Es ist klar, dass Mountainbiker manchmal etwas andere Ansichten haben, ob ein Weg fürs Radfahren geeignet ist. Die Rechtslage ist aber eindeutig. Bei allen sonstigen Fragen zum Wald und zu den Waldprodukten, wie Brennholz, Rinde, Weihnachtsbäume, Wildfleisch, einfach an die Stadt Försterei wenden. Normalerweise sind wir immer vormittags telefonisch unter 0911 72 14 67 erreichbar. Was ist denn im Wald alles noch zu beachten? Der Wald ist kein Park und man muss als Besucher schon ein bisschen aufpassen, denn im Wald dürfen tote Bäume einfach stehen bleiben. Auch dickere, abgestorbene Äste können in den Baumkronen verbleiben, sie müssen nicht entfernt werden. Natürlich werden die Bäume im Bereich der Wege regelmäßig kontrolliert, aber manchmal bleiben tote Bäume absichtlich stehen. Sie sind Lebensraum und Nahrungsquelle gleichzeitig. Da kann natürlich schon auch mal was auf den Weg fallen. Also Augen auf und bei starkem Wind zum eigenen Schutz besser den Wald verlassen. Nun geht es weiter zur zweiten Station. Auf dem Weg hierhin ist es schon zu sehen. Holz. Holz ist ein wertvoller Rohstoff. Hier im Stadtwald ernten wir jedes Jahr etwa 3000 Kubikmeter davon. Das sind etwa 120 mit Holz beladene Lastwagen voll. Diese Menge wächst aber auch jährlich hinzu, genau genommen sogar etwas mehr. Das Thema Nachhaltigkeit ist heutzutage in aller Munde. Die Förster beherzigen das schon seit über 300 Jahren. In manchen Jahren kann auch mal deutlich mehr Holz anfallen. Zum Beispiel nach starken Stürmen oder besonders trockenen Sommern, wenn viele Bäume absterben. Entnommen werden vor allem Kiefern und Fichten. Diese machen ja auch rund 3/4 der Bäume des Stadtwaldes aus. Etwa 3/4 des Holzes geht an Sägewerke. 1/4 wird zu Brennholz oder zu Hackschnitzel. Der Förder Stadtwald dient ja, wie in Station 1 schon gezeigt, vor allem der Erholung und dem Naturschutz. Da fragt man sich, warum dennoch so viel Holz entnommen wird. Natürlich sind die Einnahmen aus dem Holzverkauf eine willkommene Finanzierung für die Arbeiten der Stadtförsterei. Der Unterhalt von Wegen, Bänken, die beiden Wildgehege und auch junge Forstpflanzen, nur um ein paar Beispiele zu nennen, kosten natürlich Geld und das kann durch den Verkauf bezahlt werden. Das ist aber nicht der wirkliche Grund des Holzeinschlags. Viel wichtiger sind Artenvielfalt und Stabilität des Waldes. Seit langem werden im Rahmen der Waldpflege die Baumarten, die an den Standort angepasst sind und vielleicht auch mit dem Klimawandel besser zurechtkommen, nachgepflanzt und im Aufwuchs unterstützt. Anpassung an den Klimawandel ist nötig, denn Fichten und Kiefern haben vor allem in heißen und trockenen Sommern große Probleme. Sie sind anfällig für Insektenbefall und reine Fichtenbestände sind auch sehr sturmgefährdet. Die Pflege des Waldes ist also wichtig für sein Fortbestehen. Zum Dritten wäre ein wild wachsender Wald viel instabiler, durch die Möglichkeit umstürzender Bäume und herabfallender Äste auch deutlich gefährlicher. Die Sicherung der Wege ist eine wichtige Aufgabe, der wir Förster nachgehen. Dabei achten wir darauf, nur kleine Eingriffe vorzunehmen. Statt dem Harvester, das ist eine sehr große Holzerntemaschine, kommt bei uns im Förder Stadtwald fast nur die Motorsäge beim Fällen der Bäume zum Einsatz. Denn damit kann man viel sanfter und flexibler arbeiten. Und natürlich ist Holz auch ein wichtiger und umweltfreundlicher Rohstoff, den wir nutzen sollten. In unserem Alltag spielt Holz eine wichtige Rolle. Wir sitzen auf einem Holzstuhl, liegen in einem Holzbett und schreiben zumindest manchmal mit einem hölzernen Bleistift. Die meisten Häuser, in denen wir wohnen, haben einen Dachstuhl aus Holz. Auch Fenster und Türen sind meist aus Holz. Und viele Menschen heizen auch mit Holz. Manchmal sieht man im Wald grüne oder rote Zeichen an den Bäumen. Das Waldgraffiti benutzen wir Förster, um die Holzentnahme zu organisieren. Die Zeichen sagen uns, welche Bäume stehen bleiben sollen, weil sie besonders schützenswert sind und welche wir fällen wollen. Jeder Förster hat dabei sein eigenes System. Hier ist zu sehen, welche Markierung was bedeutet. Grüne Markierungen eher unten am Stamm weisen auf Rückegassen für die Traktoren hin. So wird sichergestellt, dass die Traktoren, die das Holz aus dem Bestand holen, nur dort fahren. Sie sind nämlich so schwer, dass der Boden zusammengedrückt wird. Damit das nur an wenigen Stellen im Wald passiert, fahren sie immer auf den gleichen Wegen, den Rückegassen. Leuchtrote Markierungen werden an Bäumen angebracht, die gefällt werden sollen. Schlechtere Bäume werden gefällt, um besseren Bäumen Vorteile zu verschaffen. Gründe dafür sind zum Beispiel die Holzqualität, ein zu enges Zusammenstehen von Bäumen oder die Baumartenmischung. Biotop- und Höhlenbäume werden zu ihrem Schutz durch eine grüne, gewellte Linie markiert. Manchmal sieht man an ihrem Stamm auch ein rotes V. Diese Markierung zeigt uns Forstleuten an, dass der Baum unbedingt erhalten bleiben muss. Wir gehen weiter zur dritten Station. Auf dem Weg dorthin können wir schon mal nach verschiedenen Baumarten suchen. Jetzt sind wir an der dritten Station angekommen. Und es geht um die häufigsten Baumarten im Fürther Stadtwald. Das sind Kiefern und Fichten, Eichen und Buchen. Kiefern und Fichten gehören zu den Nadelbäumen, Eichen und Buchen zu den Laubbäumen. Rings um die Station sind sie auch alle vertreten. Einfach mal umschauen, sie sind alle leicht zu entdecken. Die Kiefer hat einen langen Stamm, bevor die Äste und Zweige mit den Nadeln anfangen. Immer zwei lange Nadeln stehen paarweise zusammen. Sie wird bis zu 45 Meter hoch und bis zu 600 Jahre alt. Die meisten Kiefern im Stadtwald sind aber eher so 80 bis 120 Jahre alt. Die ältesten auch mal 160 bis 180. Im Stadtwald und auch rings um Fürth und Nürnberg gibt es sehr viele Kiefern, denn sie kommen gut mit dem trockenen, sandigen Boden klar, den es hier häufig gibt. Sie ist auch, was die Nährstoffe im Boden anbelangt, sehr anspruchslos. Kiefern haben meist auch eine sehr tiefe Pfahlwurzel, was sie sehr sturmfest macht. Kiefernholz wird als Bauholz, Möbelholz und auch als Brennholz verwendet. Ganz leicht erkennt man die Kiefer daran, dass sie zur Krone hin die Rinden, Farbe und Dicke verändert. Am Boden hat sie eine dunkelbraune, dicke Rinde, aus der man auch Rindenschiffchen schnitzen kann. Im Kronenbereich ist die Rinde hellbraun und dünn. Wir Förster bezeichnen diese dann als Spiegelrinde. Die Fichte ist auch ein Nadelbaum. Die Nadeln sind kürzer und stachlicher als bei der Kiefer, stehen in dichten Reihen an beiden Seiten der Zweige. Die Fichte wächst sehr schnell und ist deshalb ein wichtiger Baum für die Forstwirte. Aktuell unser häufigster Nadelbaum in Deutschland. Aus ihr macht man Bauholz, Möbel, Instrumente oder auch Brennholz. Sie ist jedoch durch Trockenheit, Borkenkäfer und Stürme gefährdet und wird vermutlich in den nächsten Jahrzehnten aufgrund des Klimawandels aus vielen unserer Wäldern verschwinden. Ihre Wurzeln sind anders als bei der Kiefer. Die Fichte ist ein Senkerwurzler. Sie bildet knapp unter dem Boden waagrecht verlaufende Wurzeln, aus denen dann die sogenannten Senker in die Tiefe gehen. Wie weit sie dabei in den Boden hineinreichen, hängt stark vom Untergrund ab. Ist es zu feucht oder zu lehmig, wurzelt sie nicht sehr tief. Das hat ihr den Ruf eines Flachwurzlers beschert, was aber eigentlich gar nicht stimmt. Sie kann nämlich auf ihr zusagende Böden genauso tief wurzeln wie alle anderen Baumarten, nur bei Nässe nicht. Sie wird bis zu 50 Meter hoch und 600 Jahre alt. Hier im Stadtwald sind alle Fichten aber auch deutlich jünger und niedriger. Die ältesten vielleicht gerade mal 130 bis 140 Jahre alt und 35 Meter hoch. Die Eiche wird oft als Baum der Deutschen bezeichnet, denn früher wurden viele Eichenwälder in Deutschland angelegt und gepflegt. Ihre Früchte, die Eicheln, wurden als Schweinefutter genutzt. Die Schweine lebten direkt im Wald und wurden auch dort gehütet. Auch die Rinde der Eichen war sehr wichtig, denn man brauchte sie zum Gerben von Leder, für Kleidung, Taschen, Zaumzeug, Sättel und vieles mehr. Das Eichenholz ist hart und ein begehrtes Bau- und Möbelholz. Etwa 10% des Waldes in Deutschland bestehen aus Eichen, die über 800 Jahre alt werden können. Eichen haben ganz typische Blätter mit vielen Einkerbungen und tiefe Pfahlwurzeln, die sie sehr stand- und sturmfest machen. Die Buche ist der häufigste Laubbaum Deutschlands. Von Natur aus wäre Deutschland ein Buchenland. Buchen haben tiefe Wurzeln und mögen es weder nass noch zu trocken. Sie werden 20 bis 30 Meter hoch und können bis zu 300 Jahre alt werden. Besonders am Buchen ist, dass sie durch ihr dichtes Blattwerk aus zugespitzten, eiförmigen Blättern kaum Licht auf den Boden durchlassen. Haben sich die Buchen erstmal in einem Wald durchgesetzt, schaffen es andere Baumarten deshalb kaum noch dort zu wachsen. Buchenholz wird im Bau, für Möbel, als Kaminholz, zum Räuchern und als Grillkohle verwendet. Wie sich die Baumarten unterscheiden, kann man beim Würfelspiel erkunden. Welche Blätter, Wurzeln, Blüten und Früchte sie haben, wie sieht die Rinde aus, wie der Stamm mit den Ästen. Jeder Baum wächst in einer typischen Form. Die Farbkleckse helfen, die richtigen Würfelseiten zusammenzustellen. Einfach ausprobieren. Anschließend geht es weiter zur Station 4, den Hauptweg entlang. Ein Baum ist ein Lebewesen. Er atmet, trinkt und isst. Aber das geht ganz anders als bei uns Menschen und den Tieren. Die große, hohe Tafel zeigt, wie und was der Baum aufnimmt und abgibt. Oben in der Krone findet die Photosynthese statt. Der Baum nimmt aus der Luft, die ihn umgibt, Kohlendioxid, auch CO2 genannt, durch kleine Spaltöffnungen an der Unterseite der Blätter auf. Energie bekommt er aus dem Sonnenlicht. Im Blatt, genauer gesagt, im Blattgrün, das auch Chlorophyll genannt wird, stellt der Baum aus der Sonnenenergie und dem Kohlendioxid Zucker her. Davon ernährt sich der Baum. Gleichzeitig entsteht auch Sauerstoff. Diesen gibt der Baum ab. Fast alle Pflanzen, Tiere und auch wir Menschen brauchen Sauerstoff, um Nahrungsmittel in unserem Körper abzubauen und daraus Energie zu gewinnen. Wir atmen deshalb, nehmen Sauerstoff auf und geben Kohlendioxid ab. Das ist genau umgekehrt wie bei der Photosynthese. Die Bäume und Pflanzen sind für uns lebenswichtig, denn ohne sie würde uns der Sauerstoff in der Luft fehlen. Im Stamm hat der Baum Leitungsbahnen. Er transportiert die Zucker aus den Blättern in seinem ganzen Körper. Mit den Wurzeln holt er Wasser und Mineralstoffe aus dem Boden. Sie werden über die Leitungsbahnen im ganzen Baum verteilt. Wenn die Bäume ihre Blätter im Herbst abwerfen, werden diese auf dem Boden von Bakterien und Pilzen zerkleinert und zu Humus verarbeitet. Humus ist ein sehr mineralstoffreicher, dunkler Teil des Bodens. So werden die Mineralstoffe wieder für die Aufnahme in die Wurzeln bereitgestellt. Auf der Rückseite ist noch ein weiteres Bild von Waldbäumen. Es zeigt die Schichten des Waldes. Ganz oben sind die Baumkronen. Hier sind die Vögel unterwegs. Auf Höhe der Stämme folgt dann die Strauchschicht. Hier wachsen die jungen Bäume nach und es finden sich viele Sträucher wie Hasel, Holunder und Faulbaum. In der Moos- und Krautschicht wachsen Moose, Pilze, Kleinsträucher wie Heidelbeeren, Kräuter, Farne und Gräser. In der Erde ist die Wurzelschicht. Alle Pflanzen wurzeln hierin, vom großen Baum bis zum kleinen Moos. Wie alt ein Baum ist, kann man nach dem Fällen an den Jahresringen im Stammquerschnitt abzählen. Wenn man bei einem jungen Nadelbaum wissen will, wie alt er ist, gibt es auch eine Methode, ohne ihn zu fällen. Jedes Jahr wächst ein Nadelbaum um einen Astquirl, der sich aus der Gipfelknospe bildet. Indem man diese Verzweigungen zählt, kann man das Alter bestimmen. Man muss dabei aber genau hinsehen, denn manchmal sind von den Zweigen nur noch Stummel zu sehen. Meist sieht man am Stamm aber noch, ob dort mal ein Zweig war. Diese Stellen muss man natürlich auch mitzählen. Unter der Klappe steht dann die Lösung, die sich natürlich jedes Jahr ändert. Jetzt haben wir viel über Bäume und die Zusammensetzung des Waldes gelernt. Nun geht es weiter zum Wasser, das für den Wald eine wichtige Rolle spielt. Im Wald gibt es jede Menge Wasser. Hier an der Quelle sieht man das auch, doch meistens ist es im Boden versteckt. Auf dem Boden liegt eine Schicht aus Erde und Pflanzenabfällen. Dieser Teil wird Humus genannt und wir haben bei der letzten Station schon davon gehört. Darunter sind Sand oder Lehm und ganz unten auch Gestein. Zum Boden gehören auch Pflanzenwurzeln und jede Menge Tiere wie Würmer und winzig kleine Einzeller und Milben. Diese lockern den Waldboden durch ihre Bewegungen auf und graben kleine Gänge und Höhlen in den Boden. Der Boden ist also wie ein Schwamm und kann Regenwasser gut aufsaugen. Vor allem die obere Schicht mit dem Humus kann sehr viel Regenwasser aufnehmen und speichern. Bis zu 200 Liter Wasser können sich in einem Quadratmeter Waldboden ansammeln. Dass der Waldboden so gut Wasser speichern kann, ist ganz wichtig. Er versorgt so bei Trockenheit Pflanzen, Quellen, Bäche und Teiche mit Wasser. Und wenn es besonders stark und lange regnet, bietet der Waldboden Schutz vor Hochwasser. Der löchrige Waldboden kann viel mehr Wasser aufnehmen und speichern als Acker-, Garten- oder Wiesenböden. Waldboden ist zudem ein optimaler Filter. Die zahlreichen Hohlräume saugen das Wasser auf und geben es nur langsam an das Grundwasser ab. Dadurch werden schädliche Stoffe aus dem Wasser herausgefiltert und es kann sauberes Trinkwasser gewonnen werden. In einem Versuch kann man die Speicherwirkung des Waldbodens testen. In den Zylindern sind unterschiedliche Bodentypen. Den Anweisungen auf der Tafel folgen und testen, welcher Boden das Wasser länger speichert. Dafür braucht man eine Uhr und je nachdem, wie trocken es in der letzten Zeit war, auch etwas Geduld. Wenn natürlich vor einer Stunde jemand das Gleiche gemacht hat, dann geht es schneller. Und aufpassen, dass niemand ins Wasser fällt. Während das Wasser durchsickert, ist Zeit, die anderen Tafeln anzuschauen. Sie zeigen, was an der Quelle wächst und lebt und was es mit der Scherbsgrabenquelle, vor der wir hier stehen, auf sich hat. Im Fürther Stadtwald gibt es einige Quellen. Die entstehen, weil es zwischen den sandigen Schichten immer wieder wasserstauende, lehmige Bodenschichten gibt. Das Regenwasser sickert dort nicht weiter nach unten, sondern sammelt sich auf den lehmigen Schichten. Die lehmigen Schichten liegen meist schräg im Boden, sodass das Wasser entlang der Schicht abfließt, an die Erdoberfläche kommt. Dort entsteht eine Quelle. Die Quelle hier wurde bereits im 14. Jahrhundert von Menschen gefasst, um das Wasser besser abschöpfen zu können. Von hier aus fließt der Scherbsgraben durch Oberfürberg in Richtung Innenstadt. Den Namen kennt man vielleicht vom Fürther Freibad, dem Scherbsgrabenbad. Der Scherbsgraben fließt dort unterirdisch in Rohren und kommt kurz danach im Wiesengrund heraus, bis er beim Flussdreieck in die Rednitz mündet. Dort sind Biber, Fische und Vögel zu beobachten. Und auch hier gibt es einiges Leben im und am Wasser. Viele Vögel kommen zum Trinken oder zum Baden in den Bach. Häufig kann man Grasfrösche entdecken und die noch kleineren Wasserlebewesen wie Flohkrebse, Mückenlarven und Libellenlarven sind im Wasser unterwegs. Typische Pflanzen im Waldfeuchtbiotop sind Farne, Moose und auch einige Baumarten wie Schwarzerle und Faulbaum. Sie lieben und brauchen das Wasser und sind an den ständig feuchten Boden angepasst. Mit der Lupe kann man Farne und Moose mal genauer erkunden. Wir folgen dann dem Weg, auf dem wir gekommen sind, weiter zur nächsten Station. Hier erfahren wir mehr über Frido, den Eichelherr und Waldführer unseres Lehrpfades. Gut erkennbar ist er an den leuchtend blauen Streifen in seinem Gefieder und dem großen weißen Flecken am Schwanzansatz. Er gehört zu den Singvögeln. Seine Nester baut er am liebsten in lichten, strukturreichen Misch- und Laubwäldern. Im Sommer frisst der Eichelherr viel tierische Nahrung, zum Beispiel Larven und Käfer und natürlich auch mal einen Jungvogel. Im Winter überwiegend pflanzliche Nahrung. Vor dem Winter werden von ihm umfangreiche Vorräte aus Eicheln und anderen Nussfrüchten angelegt. Deshalb wird der Eichelherr auch Waldgärtner genannt, denn er verteilt seine Vorräte an vielen Verstecken im Wald und frisst dann aber nicht alles auf. Es heißt, dass er in seinem Leben Eichen und Buchen im Wert von ca. 7.000 Euro pflanzt. Hier kann man sehen, was das bedeutet. Seit es hier weniger Rehe im Stadtwald gibt, wachsen viele kleine Eichen nach, die überall zwischen den großen Kiefern zu entdecken sind. In den 90er Jahren konnte man hier noch bis zu den Häusern am Waldrand sehen. Jetzt haben die nachwachsenden Eichen den Wald undurchsichtig gemacht. Und nicht nur für uns Menschen, auch für die anderen Tiere ist der Eichelherr wichtig. Als Waldpolizist. Er warnt mit seinem Ruf, Räb, Räb, alle Tiere vor Gefahren. Oft ist er schon zu hören, wenn wir in ein Waldstück gehen, wo es vorher ganz ruhig war. Außerdem gibt es an dieser Station viele Bären zu entdecken. Wer mag denn nicht gerne Blaubeeren oder die etwas bitteren Preiselbeeren? Diese Kleinsträucher kommen genau wie die Besenheide gut mit dem sandigen, nährstoffarmen Boden im Stadtwald klar. Deshalb findet man sie fast überall im Stadtwald. Für den eigenen Appetit darf man die Beeren im Wald pflücken. Vor dem Naschen aber bitte waschen und auf mindestens 60 Grad erhitzen, sonst besteht die Gefahr, sich mit dem Fuchsbandwurm anzustecken. Und jetzt kommt ein Rätsel. An den 5 Riechdosen schnuppern und versuchen herauszubekommen, was das für ein Geruch ist. Unter den Klappen ist dann die Lösung. Dann geht es weiter zur Station 7, zu weiteren bekannten Bewohnern des Waldes, den Spechten. Unterwegs treffen wir auf Baumarten, die wir noch nicht kennengelernt haben. Der Specht ist mit seinem Klopfen auf Holz weithin durch den Wald zu hören. Der Specht? Es gibt 6 verschiedene Spechtarten im Stadtwald. Das Besondere an den Spechten ist ihr starker, kantiger Meißelschnabel, mit dem sie Löcher in Baumstämme klopfen können. Vor den Erschütterungen durch das Klopfen schützt sie eine federnde Verbindung zwischen Schnabel und Schädel, die die Schläge abdämpft. Aber noch mehr ist an den Spechten ganz speziell. Ihre dünne und hornige Zunge besitzt Widerhaken. Der Grünspecht zum Beispiel kann sie 10 cm lang vorstrecken. So können Spechte perfekt Nahrung aus den geklopften Löchern holen. Doch nicht nur dafür klopfen die Spechte Löcher in die Baumstämme. Sie zimmern auch Baumhöhlen, um darin zu wohnen. Diese Höhlen nutzen sie aber nur ein paar Jahre und machen sich dann eine neue. Die alte dient dann als Unterschlupf für zahlreiche Nachmieter. Ob als Brutplatz, Schlafstätte oder Überwinterungsplatz. Je nach Spechtart sind die Höhlen auch unterschiedlich groß. So sind relativ große Vögel wie die Hohltaube oder der Raufußkauz unbedingt auf den Schwarzspecht angewiesen. Wo dieser nicht mehr vorkommt, gibt es auch keine Hohltaube und keinen Raufußkauz. So ein Loch ins Holz zu klopfen ist ziemlich schwierig. Die Spechte suchen sich deshalb Schwachstellen im Baum, also zum Beispiel ein altes Astloch oder eine Faulstelle, wo das Holz weicher ist. Diese Stellen finden sie beim Hämmern. Der Höhlenbau dauert oft zudem mehrere Jahre, da die Spechte die Natur für sich arbeiten lassen. Sie schlagen das Holz an, sodass Nässe und dann Bakterien und Pilze eindringen. Dann warten sie einige Monate oder bis zum nächsten Frühjahr, bis das Holz angemoscht ist. Ihre Höhle können sie dann anschließend leichter weiterbauen. Manchmal zieht sich ein Höhlenbau über Generationen von Spechten. Die Höhlenbäume sind, wie gesagt, wichtige Unterschlupfe für andere Tiere. Früher wurde bei der Bewirtschaftung des Waldes auf Höhlenbäume wenig Rücksicht genommen und zur Erhöhung der Höhlenanzahl der Nistkästen aufgehängt. Heute schützen wir stattdessen im Zuge eines naturnahen Waldbaus Höhlenbäume und lassen diese bewusst im Wald. Dort wohnen dann zum Beispiel auch Siebenschläfer oder Baummarder und Fledermäuse, wie zum Beispiel die Bechsteinfledermaus und das große Mausohr. Viele Vögel, wie der Raufußkauz, Hohltauben, Tannen, Blaumeise und auch Insektenarten wie Hornissen. Da Spechte Holz bearbeiten können, nutzen sie auch bei den sogenannten Spechtschmieden aus. Wenn sie die Samen aus einem Zapfen herausholen wollen, stecken sie ihn in einem Schlitz im Holz fest. So kann er nicht mehr wegrutschen und sie können in Ruhe und in sicherer Höhe am Baum die Samen herauspicken. Diesen Schlitz hämmern sie sich auf die richtige Größe zurecht. Man nennt diese Schlitze Spechtschmieden, denn diese werden über Jahrzehnte hintereinander genutzt, sodass sie durch das Picken nach den Samen langsam immer länger werden. Die cleveren Spechte benutzen also ein Werkzeug, um an Nahrung zu kommen. Das können nur wenige Tiere. Spechttrommeln, also das Klopfen auf Baumstämme, hört man im Wald ständig. Wenn man sich gut einhört, kann man daraus viel ablesen. Welche Spechtart klopft, ob eine Höhle gebaut wird oder ob ein Männchen seine Heiratswilligkeit verkündet. Das Klopfen ist weit zu hören, wird von den Spechten auch als Kommunikationsmittel eingesetzt. Probieren wir es einmal aus, ob wir auch spechtisch können. Auf der Tafel finden wir die Anleitung. Anschließend geht es weiter zu Station 8. Dazu müssen wir die Treppe hinab und dann geht es weiter in den ehemaligen Steinbruch, den Katzenstein. Unterwegs gibt es ein paar weitere Baumarten zu entdecken. Herzlich willkommen an der Hörstation. Hier sind nun mal die Ohren gefragt. Am Waldtelefon kann man ausprobieren, wie gut Holz Töne weiterleitet. Wenn an jeder Seite der Baumstämme jemand steht, legt eine Person ihr Ohr an das Holz. An der anderen Seite wird nur gekratzt und geklopft. Holz leitet Töne nämlich sehr gut weiter. Das muss man einfach mal ausprobieren. Und dann geht es zur Tafel bei der Sitzgruppe. Platz nehmen und still sein und den Geräuschen des Waldes lauschen. Im Wald ist es häufig ruhig, die Geräusche sind angenehm. Im Inneren des Waldes ist der Verkehrslärm kaum zu hören. Hier im alten Steinbruch dämmen die Steinwände noch zusätzlich und es ist besonders still. Wie empfinden wir die Ruhe im Wald? Ich liebe sie. Das Zwitschern der Vögel, das Rauschen der Blätter im Wind, vielleicht mal ein Vogel, der ganz nahe kommt. Wenn man sich im Wald sehr still und ruhig verhält, nehmen die Tiere uns Menschen dann nicht mehr als Eindringlinge wahr und sie sind wieder zu hören oder auch zu sehen. Probieren wir es doch einmal aus und sind für 2 Minuten ganz still und lauschen auf die Geräusche. Was ist denn alles zu hören? Danach gibt es noch eine Geschichte von Hans und den Steinbrucharbeiten anzuhören. Einfach an der Kurbel neben der Tafel drehen. Anschließend geht es am Felsen entlang, hoch zur nächsten Station, dem Summstein. Diese Station zeigt, wie manche Tierarten das Echo nutzen. Wenn man seinen Kopf in das Loch steckt, summt, brummt oder singt, kann man das Echo direkt erleben. Der Stein wirft den Ton zurück und man hört nicht nur die eigene Stimme, sondern auch das Echo. Dies ist lebenswichtig für die Fledermäuse. Sie gehören zu den Tieren, die die Echoortung nutzen, um sich in der Dämmerung und im Dunkeln zu orientieren und Insekten zu fangen. Von denen ernähren sie sich. Sie fangen die Insekten häufig im Flug. Viele Körperteile der Fledermäuse sind genau auf den Gebrauch der Echoortung ausgelegt. Ihre Kehle und ihr Rachen sind besonders geformt, um den Schall ihrer Rufe zu verstärken. Zum Auffangen des Echos besitzen sie trichterförmige, bewegliche Ohren. In ihren Ohren sind Hörschnecken mit besonders vielen Windungen. Damit können sie die unterschiedlichen Schallfrequenzen, also die Höhe der Töne, unterscheiden. Sie hören auch in hohen Bereichen, wo menschliche Ohren nicht mehr funktionieren. Zudem rufen manche Fledermäuse mit ihren Nasen, die deshalb besonders geformt sind. Manche Insekten können den Ruf der Fledermäuse hören und lassen sich dann zum Schutz auf den Boden fallen. Dies wirkt bei einigen Fledermausarten, aber nicht bei allen. Es gibt auch Fledermausarten, die sich darauf spezialisiert haben, am Boden zu jagen. Im Fürther Stadtwald gibt es 6 Fledermausarten. Viele Fledermäuse sind mittlerweile sehr selten und alle heimischen Fledermausarten sind streng geschützt. Sie sind selten, weil ihnen häufig der passende Lebensraum oder ein frostfreies Quartier zum Überwintern fehlt. Aber vor allem, weil es immer weniger Insekten als Nahrung gibt. Im Stadtwald finden Sie ein gutes Zuhause mit vielen Baumhöhlen und auch einem tollen Winterquartier, dem Felsenkeller. Dieses alte unterirdische Stollensystem, das zum Sandsteinabbau und zur Lagerung von Bier angelegt wurde, ist im Winter wie im Sommer gleichmäßig kalt. Viele Fledermäuse verbringen dort ihren Winterschlaf. Der Felsenkeller ist das größte Überwinterungsquartier für Fledermäuse in ganz Mittelfranken. Wegen der vielen Fledermäuse ist der Stadtwald ein geschütztes Gebiet, ein sogenanntes Natura 2000 Schutzgebiet. Wir folgen dem kleinen Weg zur nächsten Station, die uns viel Spaß bringen wird. Die Wackelbrücke erkunden wir am besten alleine oder in einer kleinen Gruppe bis zu 5 Personen. Auf die Brücke gehen und anfangen zu hüpfen. Die Wackelbrücke schwingt auf und ab. Warum bricht sie eigentlich nicht durch? Holz ist biegsam, natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad. Glas, Beton oder Stahl würden das nicht so gut mitmachen. Aber das biegsame Holz schwingt einfach mit. Dass Holz so biegsam ist, ist für die Bäume wichtig. Wenn es windig ist oder sogar stürmt, können sich die Bäume im Wind mitwiegen und brechen nicht ab. Die Fasern im Holz können sich etwas in die Länge ziehen lassen, sodass sie dem Wind nachgeben können und nicht so leicht brechen. Jeder hat es schon mal beobachtet, wie sich die Bäume im Wind wiegen. Bei Mauern aus Beton oder Glasscheiben passiert das dagegen nicht. Holz ist einfach ein tolles Material. Nach der Brücke gibt es weitere Baumarten zu entdecken, die es im Stadtwald gibt. Eine ganz wichtige ist die Weißtanne. Wir brauchen sie als Ersatz für die Fichte infolge des Klimawandels. Wir folgen dann der Treppe links ins Tal hinab zur nächsten Station. Jetzt sind wir schon an der letzten Station angekommen. War doch super bisher. Hier erfahren wir, was alle Waldbesucher eigentlich beachten sollten. Klar ist, Müll muss wieder mit nach Hause. Das ist aber nicht nur so, weil Müll auf Wegen und in der Natur nicht schön ausschaut. Müll, vor allem Lebensmittelverpackungen, zieht Tiere an. Denn er riecht für sie oft lecker nach Nahrung. Und dann verletzen sie sich oder noch schlimmer. Ich erzähle nur 2 Beispiele. Igel stecken gerne ihre Nasen in Becher oder Dosen oder alles, was nach Essen riecht. Der Igel mag es gern mal auch ein bisschen muffig. Er steckt also seinen Kopf in den Becher und schnuffelt und leckt und reckt sich, bis er an die letzten Reste herankommt. Und dann kommt er manchmal nicht mehr raus. Wenn er sich nicht befreien kann, verhungert er mit seiner Halskrause aus Müll. Igel schlüpfen auch gerne mal in gelbe Säcke. Ganz wichtig, bitte nicht über Nacht auf die Straße stellen, voll mit Joghurtbecher oder Katzenfutterdosen. Diese sind dann wie ein Festmahl für den Igel. Am nächsten Morgen, wenn das Müllauto kommt, sitzt er dann immer noch drin und landet im Müllauto. Die gelben Säcke sollte man deshalb möglichst kurz vorher rausbringen oder einfach so hoch hängen, dass die Igel nicht drankommen. Auch Käfer werden oft zu Opfern von Müll im Wald. Finden sie eine Getränkedose, krabbeln sie hinein. Sie denken, das ist ein toller Unterschlupf. Doch dann kommen sie nicht mehr heraus, weil die Öffnung für sie unerreichbar ist. Dann müssen sie verhungern. Als nächstes kommt der Totengräber, der von dem Geruch der Käferleichen angelockt wird und dessen Nachkommen sich zum Beispiel in Käferleichen entwickeln. Auch diese kommen nicht wieder heraus. Erst wenn so viele Käfer in der Dose liegen, dass der Boden mit ihren Körpern aufgefüllt ist, kommen die nächsten Käfer wieder heraus. So werden Getränkedosen im Wald zum Massengrab für Käfer. In der Vitrine kann man erfahren, welcher Müll wie lange braucht, um zu verrotten. Einfach mal schätzen, wie lange die ausgestellten Müllstücke im Wald liegen würden, bevor sie verrottet sind. Die Antworten sind unter den Klappen. Fast alles braucht lange, bis zu 6000 Jahre. Also bitte im Wald liegenden Müll einfach mitnehmen und in einem Mülleimer entsorgen. Davon gibt es etliche im Stadtwald. Es gibt im Wald aber noch eine große Gefahr: Feuer. Wir achten stets darauf, dass im Wald niemand raucht oder Feuer macht. Es ist in der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober grundsätzlich verboten, im Wald zu rauchen, unabhängig von der Waldbrandgefahrenstufe. Zusätzlich überprüfen wir, wie hoch die Waldbrandgefahr ist. Je nach Jahreszeit und Wetterlage besteht eine sehr geringe, Stufe 1, bis sehr hohe, Stufe 5, Waldbrandgefahr. In trockenen Sommern entsteht besonders leicht Feuer durch weggeworfene Zigarettenkippen, manchmal auch durch Glas, das im Wald liegt. Im Winter ist die Gefahr meist gering. Die Waldbrandgefahr wird an einigen Zugängen zum Wald auf Schildern angegeben, zum Beispiel am Parkplatz bei der Stadtförsterei. Dadurch, dass wir im Stadtwald besonders viele Kiefern haben, müssen wir besonders gut aufpassen. Kiefernwälder sind nämlich besonders waldbrandgefährdet, da durch die lichten Kronen sehr viel Sonnenstrahlen und damit Wärme auf den Waldboden treffen. Das Harz in den Kiefernadeln, die am Boden liegen, brennt sehr gut. Wenn es irgendwo im Wald mal brennen sollte, sofort die Feuerwehr unter der Nummer 112 anrufen. Nun ist der Waldlehrpfad zu Ende. Auf dem Weg zurück zum Ausgangspunkt können wir noch etwas über zwei schöne Baumarten, Douglasie und Ulme, erfahren. Danke fürs Dabeisein und hoffentlich bis bald mal wieder im schönen Fürther Stadtwald, euer Stadtförster Martin Strausberger.